Wir wollen gemeinsam singen Lied 573, 573, fest und treu, wie Daniel war. Es geht hier um das Thema Gemeinde Jesu im Widerstand gegen Zeitgeistströmungen. Ich lese uns aus dem Buch der Offenbarung, das Kapitel 2, die Verse 10b bis 11. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir haben das Vorbild und Daniel, er war treu und fest im Widerstand gegen die damaligen Zeitgeistströmungen des Babylonischen Reiches. Und so möchtest du auch uns heute wieder ganz neu den Blick darauf lenken, wie wichtig es ist, fest zu bleiben bei all diesen Strömungen, die in dieser Endzeit uns begegnen. Dazu möge auch heute Morgen diese Versammlung geben. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht. Wir rechnen mit dir. Amen. Wir setzen uns und hören auch gleich auf die Botschaft.
Ja, ihr Lieben, ich bin ganz erleichtert gewesen, als ich gehört habe, dass heute das Mittagessen um 12.30 Uhr ist. Ich habe schon gedacht, es wird ein bisschen arg knapp mit der noch pünktlich zum Mittagessen kommen. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass wir uns auch über dieses Thema Gedanken machen. Wir stehen in einer Auseinandersetzung mit unsichtbaren Kräften und Mächten. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Und es ist gut, wenn wir immer wieder uns auch mal bewusst machen, was sind eigentlich diese Gedankenströmungen, diese Geistesströmungen, mit denen wir zu tun haben. Wir alle kennen den Begriff Zeitgeist. Er findet sich so nicht in der Bibel. Aber wir finden eigentlich einige damit sehr verwandte Aussagen, die wir einfach auch heute Morgen mit Gottes Hilfe miteinander betrachten wollen. Ich möchte einmal beginnen mit einem Zitat aus dem Kolosserbrief, der, denke ich, auch den Kern sehr gut zusammenfasst dessen, was wir, in welcher Auseinandersetzung wir stehen. Gut, wir lesen vielleicht Kolosser 2 ab Vers 1 schon. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe, um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir als Gläubige und auch die Gemeinde als Ganzes ist in Christus. In Christus herausgenommen aus diesem gegenwärtigen bösen Welt, aus der Macht des Satans, des Fürsten dieser Welt und auch aus seinen Geisteseinflüssen. Und dennoch ist es nicht so, dass wir von diesen Geisteseinflüssen völlig unberührt wären, sondern wir haben die Aufgabe, uns mit diesen Geisteseinflüssen bewusst von der Bibel her auseinanderzusetzen und uns ganz aktiv auch innerlich abzugrenzen davon, ganz bewusst Christus gemäß zu leben und zu denken. Und das bedeutet auch, dass wir uns bewusst machen, welche falschen, unbiblischen und letztlich aus der Finsternis kommenden Gedanken strömen eigentlich täglich auf uns ein. Es ist ja so, dass der Einfluss dieser Welt ein Einfluss ist, der sozusagen beständig auf die Gläubigen einströmt. Sei es eben durch irgendwelche Einflüsse im Beruf, sei es dadurch, dass man in der Schule, in der Ausbildung auch von weltlichen Lehrern bestimmte Dinge vermittelt bekommt, sei es eben, dass man mit ungläubigen Menschen zusammen ist, die nach ganz anderen Denkmustern denken und handeln, das alles bleibt nicht ohne Einfluss auf uns. Wir wollen einmal eine ganz grundlegende Aussage dazu lesen über diesen Geisteseinfluss und das finden wir in Epheser 2. Epheser 2, Abfalls Vers 1, da wird im Grunde uns ein Blick gegeben in diese unsichtbare Welt, die hinter der Sichtbaren ist und wo der Geist Gottes enthüllt, was für Triebkräfte eigentlich in dieser Welt aktiv sind. Ich lese ab Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir finden hier also, dass im Grund hinter den Geistesströmungen der Menschen, die Philosophen, Journalisten, Romanautoren, ausbreiten, die manchmal seltsamerweise eine unheimliche Macht bekommen über die Herzen von Menschen. Man denke nur an den Nationalsozialismus, an den Kommunismus. Was haben diese Geistesströmungen Millionen Menschen ergriffen und im Grund gründlich irregeleitet? Woher kommt diese Macht dieser menschlichen Idee? Nun, wenn wir das studieren, was hier steht, müssen wir sagen, es kommt daher, dass im Letzten eigentlich der Satan mit seinen finsteren Verführungsgeistern hinter diesen menschlichen Geistesströmungen steht. Und weil es diese Mächte der Finsternis sind, deshalb haben manche Gedanken auch so eine mitreißende und prägende Wirkung in der Welt. Und die Menschen, ja, sie singen, die Gedanken sind frei. Ja, das ist auch so ein törichtes Lied, dass die Menschen singen. Sie denken, ich bin doch frei in meinem Willen, in meinen Entscheidungen. Ich muss mich nicht Gott unterwerfen. Ich bin autonom. Autonom heißt ja, der Mensch ist sich selbst das Gesetz. Da kommen wir nachher noch drauf. Und in Wirklichkeit sagt die Bibel, ihr seid in eurer ganzen eingebildeten Freiheit Marionetten des Teufels. Die Ungläubigen werden gesteuert aus der Finsternis, aus diesem Luftbereich, wo der Teufel mit seinen Dämonen auf sie einwirkt. Und das müssen wir wissen. Die Welt wird in ihren Wellen der Gedanken gesteuert von der Finsternis. Das gilt zum Beispiel für den Gedanken der Evolution. Das gilt für das Gedankengut der Moderne, in der ein großer Vernunftglaube war. Es gilt aber auch für das Gedankengut der Postmoderne, die heute mehr und mehr vordringt, wo man mehr das Mystische und Irrationale betont und so diesen Gedanken hat. Es gibt überhaupt keine absolute Wahrheit. Alle diese Dinge kommen letztlich aus der Finsternis. Und wenn diese Gedanken Macht haben, dann deshalb, weil der Feind versucht, damit Menschen zu manipulieren und in seinen Bann zu ziehen. Je mehr wir in dieser vorantichristlichen Zeit vorwärts schreiten, desto stärker werden auch die Einflüsse dieser Geistesmächte. Und es ist gut, wenn wir uns da auch bewusst machen, wie wir als Gläubige darauf reagieren sollen. Denn diese Geistesmächte schinden nicht nur in der Welt, sondern weil wir im Fleisch sind, weil wir nicht nur Geist sind, beeinflussen sie auch uns Kinder Gottes mehr oder weniger stark. Ja? Wenn wir 100% Geist wären, dann hätte der Teufel nichts, wo er anknüpfen könnte bei uns. Aber wir wissen ganz genau, dass wir das nicht sind. Dass das Fleisch in uns sehr wohl weltliches Denken sogar ein Stück begrüßt und dem genau parallel auch denkt und arbeitet. Und deswegen sind wir manchmal anfällig für Zeitgeistströmung. Ich möchte noch einmal dazu lesen, was wir in Epheser 6 finden. Denn auch da sehen wir, dass der Feind auch die Gemeinde angreift in Gedanken mit bestimmten Einflüssen. Und ich denke, wir können das, was sicher auch persönlich dem einzelnen Gläubigen gilt, auch ein Stück anwenden auf die Gemeinde. Epheser 6 ab Vers 10, wir kennen diese Verse, denke ich, ganz gut. Ich lese uns trotzdem noch einmal vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da ist also noch einmal dieser Einfluss beim Namen genannt. Mit dem haben auch wir zu tun, nicht nur die Welt. Der Feind versucht auch die Gläubigen in die Gedankenströmungen dieser Welt hineinzuziehen. Ein Beispiel aus der Geschichte, das mich immer wieder beschäftigt hat, ist der Patriotismus. Das betrifft unsere Vorväter. Es ist ja erschreckend, wie viele ernste gläubige Christen damals dem Hitler auf den Leim gegangen sind. Warum? Weil sie Patrioten waren, weil sie gedacht haben, wer wird unser deutsches Vaterland vor der bolschewistischen Flut schützen? Und da wurden sie blind gegenüber dem antichristlichen Geist eines Hitler und haben ihn als Wohltäter und Retter vor der Gefahr zum Teil begrüßt. Das war, weil sie Nationalisten waren. Das ist auch eine erschütternde Sache, dass diese Zeitgeistströmung damals die Gläubigen verführt hat, dass im Ersten Weltkrieg die deutschen Gläubigen für den Sieg der deutschen Waffen gebetet haben und die englischen Gläubigen für den Sieg der englischen Waffen. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja? Wir sind herausgenommen aus den Nationen. Wir sind ein himmlisches Eigentumsvolk. Uns verbindet viel mehr mit einem Kind Gottes, der von mir aus jetzt in einer sogenannten Gegnermacht ist, als mit unseren eigenen Landsleuten, wenn wir das geistlich mal ernst nehmen. Ja? Und das war damals überhaupt nicht der Fall. Der Zeitgeist des Patriotismus und Nationalismus hatte viele gläubige Christen tief infiltriert und das hatte böse Auswirkungen. Und heute sind es ganz andere Geisteseinflüsse, aber die Gefahr ist dieselbe. Und deswegen wollen wir uns einfach noch einmal bewusst machen, wie können wir uns wehren. Ich lese mal weiter. Wir kennen diese Aussagen über die Waffenrüstung Gottes. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wisst ihr, der Feind greift uns auch auf der Gedankenebene an. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Ja? Der Feind greift uns mit Gedanken, Gefühlen an, mit verkehrtem Denken und diese Dinge sind manchmal nicht so ganz einfach zu durchschauen. Deswegen müssen wir auch zum Beispiel unseren Verstand immer wieder gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, weil unsere Gedanken, unser fleischlicher Verstand, der kann unter Umständen uns ganz böse in die Irre führen, wenn wir dann auf weltliche und letztlich aus der Finsternis kommende Gedanken hören und achten. Da hilft der Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, wir dürfen auch beten für uns und für die ganze Gemeinde, dass sie diesen subtilen Einflüssen des Weltgeistes und des Feindes, der Verführungslehren standhält, dass sie überwindet, dass die Gläubigen es durchschauen, geöffnete Augen bekommen für diese Dinge. Das sollte unser Gebetsanliegen sein. Und wir dürfen die Waffe des Wortes Gottes aktiv und mit einer scharf geschliffenen Schneide anwenden. Da scheuen sich auch manche davor. Ja? Wenn dann das Wort schneidet, dann will man das nicht gerne so anwenden und lässt das lieber in der Scheide. Aber ihr Lieben, das Schwert, das wir in der Scheide tragen, das verteidigt uns nicht gegen die Angriffe des Feindes. Wir müssen es ziehen und wir müssen es auch gebrauchen. Sonst kämpfen wir nicht den Regeln gemäß. Und das ist leider auch oft eine Not. Ja, nun will ich einfach mal auf eine ganz wichtige Geistesströmung eingehen, von der ich überzeugt bin, dass sie den Zeitgeist der letzten 40 Jahre etwa ganz massiv geprägt hat. Ich bin selber in dieser Strömung aufgewachsen. Das war die Strömung, die Anfang der 60er Jahre, im Prinzip ab 66, 67, wie eine Flut über das sogenannte christliche Abendland kam und völlig eigentlich die Wertvorstellungen der ungläubigen Menschen umgestürzt und umgekrempelt hat in einer Weise, die wirklich erschütternd ist. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es sind, man sagt heute, die 68er-Bewegung, diese Zeitströmung, die interessanterweise genau dann über die westliche Welt kam, als Jerusalem von dem jüdischen Volk eingenommen wurde und nicht mehr ganz von den Heiden zertreten wurde. Da sehe ich einen gewissen Zusammenhang. Das war nochmal so ein Wendepunkt, wo in den endzeitlichen Entwicklungen manches massiver vorangegangen ist. Wie war diese Zeitgeistströmung gekennzeichnet? Nun, sie war vor allen Dingen eine Strömung der Emanzipation, der Rebellion gegen die Ketten, die angeblich Gott über die Menschen gebracht hätte. Man wollte sich frei machen von aller Repression. Ne? Das wimmelte damals von lauter Fremdwörtern, die kamen von Horkheimer und diesen ganzen Philosophen der Frankfurter Schule. Man wollte sich frei machen von Unterdrückung. Man wollte ein völlig freier Mensch sein, der völlig seinen eigenen Lüsten und Wünschen leben kann. Eine große Parole damals war es, do it. Mach einfach, was dir Spaß macht. Egal, was die Konsequenzen sind. Egal, was die Eltern sagen, was die Lehrer sagen, mach's einfach. Und das war eine Strömung, die viele Tausende und Zehntausende und Hunderttausende junger Menschen furchtbar verführt hat, auch mich. Ich bin derzeit auch, ich habe Freud und Marx gelesen mit 14 Jahren, bin später zu Mao Zedong gekommen, habe aus der Mao-Bibel zitiert, war 10 Jahre meines Lebens gefangen im Marxismus, Leninismus, in kommunistischen Ideen und Gedanken, wir wollten die Welt verbessern und haben überhaupt nicht übersehen, dass es im Grunde eine furchtbare Verführungsströmung der Finsternis ist. Und es ist ja interessant, Marx war Satanist, er war auch Jude und er hat im Grunde die Ideale des tausendjährigen Reiches aus der Bibel geklaut und hat gesagt, das wollen wir mit Menschenkraft schaffen, das Paradies auf Erden. Ne? Etwas, was faszinierend war für viele Menschen damals, endlich andere Verhältnisse. Es war auch eine Strömung, die gesagt hat, wir wollen uns frei machen von der Moral der Bibel, Pflichterfüllung, Gehorsam, Unterordnung, Respekt vor der Obrigkeit. Das wurde alles verlacht und heruntergerissen. Es zählte das der absolut bindungsfreie Mensch. Ich bin mir selbst mein Gesetz und mein Gott. Ja? Verbunden mit diesen sozialistisch-marxistischen Emanzipationsgedanken war eben auch eine Welle der Mystik und des New Age. Es kamen damals die Missionare aus dem Osten in den Westen. Es gab hinduistische Gurus, die über Yoga-Unterricht, über Sektenströmungen die Leute aus dem Namenschristentum in irgendwelche esoterische, fernöstliche Gruppen hineinlockten, und zwar scharenweise zum Teil. Ja, damals gab es die Bhagwani-Jünger, die in orangenen Gewändern durch die Großstädte zogen, gebettelt haben, ja, solche Dinge. Und das war eine Zeit, wo eben auch der Mystizismus eben eine ganz große Rolle spielte, Zauberei und letztlich auch eben das antichristliche Gedankengut des New Age. Und es war auch eine Zeit, wo eben die sogenannte freie Liebe, die Unzucht und Hurerei einen furchtbaren Einbruch hielt. Dinge, die früher undenkbar waren, Dinge, die am Anfang übrigens auch noch unter gesetzlicher Strafe standen, bis die Große Koalition damals unter Brandt das aufgelöst hat, diese ganzen Gesetze, das wurde völlig normal. Es ist für heutige junge Leute kaum vorstellbar, dass es mal einen Paragraphen gab, der einen Vermieter unter Strafe stellte, der einem unverheiratet zusammenlebenden Pärchen eine Wohnung vermietete. Ja? Heute wird es irgendwann mal vielleicht so sein, dass das irgendwann, wenn jemand eine normale Ehe mit Kindern führt, es verboten wird, ihm was zu vermieten. Auf jeden Fall andersrum ist da jede Hemmung gefallen. Ja? Es waren noch Zeiten, wo Ehebruch unter Strafe stand, natürlich genauso wie Homosexualität, die praktiziert wurde. Und all das wurde im Gefolge dieser gesetzlosen Welle auch im staatlichen Wesen in der Öffentlichkeit platt gemacht und niedergerissen. Es gab dann eben auch die Zeit der Rock- und Popmusik, die Zeit, in der diese teuflische Musik, die letztlich aus dem Dämonenkult der afrikanischen Naturvölker abgeleitet ist, die Menschen verzaubert und in ihren Bann gezogen hat. Und die Rock- und Popmusik ist im Grunde die wirksamste Botschafterin gewesen dieses rebellischen Zeitgeistes. Sie hat genau das sozusagen umgesetzt in Gefühle, was diese Gedankenströmungen niedergerissen haben, letztlich zumindest, sagen wir mal, an einer christlichen Orientierung des Abendlandes. Es war ja kein lebendiger Glaube da bei 95% mindestens der Menschen. Aber man hatte eine gewisse Gottesfurcht, man hatte das Gefühl, das öffentliche Leben muss sich noch nach der Bibel wenigstens annäherungsweise ausrichten. Und diese Sache wurde plattgewalzt durch diese Flut, durch diesen Tsunami, geistlichen Tsunami der 60er Jahre. Wir haben heute die Folgen, wir wissen das, die Helden damals, Leute, die vielleicht mit mir zusammen auf der Straße demonstriert haben, in kommunistischen Demonstrationen, sind inzwischen schon Minister gewesen und haben hohe Funktionen im Staat. Dieser Geist und diese Gesetzlosigkeit regiert die Welt. Was ist aber mit der Gemeinde? Meint ihr, dass die Gemeinde von diesen Einflüssen verschont gewesen wäre? Nun, ich glaube, jeder, der wachsam beobachtet hat, die Älteren unter euch haben es ja direkt miterlebt, ich habe es nur indirekt miterlebt, man muss sagen, dass eben auch in gläubigen Kreisen, in der Gemeinde, diese Einflüsse sehr wohl eine massive, nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben. Und wenn viele Jüngere sich manchmal fragen, ja, was habt ihr denn eigentlich, was soll denn da ein Problem sein an dem, was heute so ist, dann nur deshalb, weil sie es gar nicht mehr anders kennen, weil sie schon in diesem Klima groß geworden sind und sich gar nicht vorstellen können, dass es mal anders war. Aber ich möchte mit Gottes Hilfe versuchen, heute einmal drei grundlegende Einzelströme aus diesem Geistesstrom der 68er-Revolte für uns nachzuzeichnen und auch uns Gedanken zu machen, wie weit beeinflusst es uns selbst, unsere Gemeinden, aber auch uns ganz persönlich. Diese drei Strömungen, das ist der Geist der Gesetzlosigkeit und der Rebellion, der Geist des Humanismus und Feminismus und der Geist der Auflösung aller Wahrheit und des Mystizismus. Diese drei Punkte möchte ich heute Morgen noch mit uns behandeln und versuchen zu sehen, was von der Bibel her auch zu diesen Einflüssen gesagt werden kann. Humanismus, Gesetzlosigkeit, Auflösung aller Wahrheit. Ich fange mal an mit der Gesetzlosigkeit. Ich denke, das ist diese grundlegendste Kennzeichnung dieser antichristlichen Geistesströmung. Sie war völlig rebellisch gegen die Autorität Gottes. Und das ist interessant, in Psalm 2 lesen wir das Bekenntnis dieser Geisteshaltung. Ab Vers 1, da heißt es, warum toben die Heiden? Und ersinnen die Völker Nichtiges, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Also die guten Ordnungen Gottes, die Gebote, die Gott in seiner Liebe gegeben hat, um die Menschen zu schützen, die werden als unterdrückerische, versklavende Fesseln wahrgenommen und der autonome Mensch will sie abschütteln endlich. Und das ist ja eine Bewegung, die wir so eindrücklich erlebt haben in der letzten Zeit. Und es wird immer schlimmer. Ja, wir sehen es eben in Bezug auf Homosexualität, wo genau dieses Abschütteln aller Fesseln jetzt öffentlich geschieht und propagiert wird. Aber es war vorher schon so mit der Hurerei, mit der Unzucht, mit vorehelichen Beziehungen, außerehelichen Beziehungen und mit vielen anderen Dingen. Letztlich geht es darum, Gott hat die Obrigkeit gesetzt als Autorität. Wir haben damals jede Obrigkeit abgelehnt. Wir haben die Lehrer fertig gemacht, wir haben gegen die Polizei gelästert. Das waren die Bullen, das ist auch eine ganz bösartige Redeweise gewesen. Und dann eben auch die Politik, das war das Allerletzte. Kein Respekt, keine Unterordnung mehr, sondern Auflehnung, Rebellion. Wisst ihr, damals gab es diese Mao-Bibel. Das ist ja interessant, dass die Bibel genannt wurde. Dieser Mao Zedong war ein falscher Messias, eine betrügerische Erlöserfigur, die angebetet wurde von Millionen von Chinesen. Und dieser Mann war ein Massenmörder und Schlechter ohne Ende, der wahrscheinlich über 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Unglaublich. Ja, aber dieser Mao Zedong hatte einen Satz geprägt, den habe ich damals laut vorgelesen, meinen Lehrern mitten im Unterricht. Alle Wahrheiten des Marxismus-Leninismus lassen sich in dem einen Satz zusammenfassen. Rebellion ist gerechtfertigt. Ja? Auflehnung ist gerechtfertigt. Jede Autorität muss runtergerissen werden, außer meiner eigenen. Ja? Keine Macht für niemand, haben diese Anarchisten gesprochen. Und hinterher, ich war ja dann auch Kommunist, sind sie in die autoritärste und übelste Form des Sektentums abgeglitten. Ja? Fast alle. Also alle Macht für mich und mein Ego. Das war im Grunde die Botschaft. Ja, aber diese Gesetzlosigkeit bedeutete, wir wollen alle Ordnungen Gottes, alle Autorität Gottes nicht mehr anerkennen. Wir befreien uns davon. Und genau dieser Geist hat die welterschüttert und hat dazu geführt, dass zum Beispiel bei uns deutsche Jugendliche ihren Lehrern und Eltern gegenüber grundsätzlich respektlos sind. Und es ist schrecklich, wenn man aus den weltlichen Schulen, auch christliche Jugendliche haben diesen Geist der Respektlosigkeit und Rebellion vielfach übernommen. Ja? Gibt es wenige Ausnahmen. Und zwar einfach, weil man sich auch, das ist auch eine Folge dieser Jugendrevolte oder dieser falschen Geistes, dass man sagt, die Jugend braucht sich von den Älteren nichts mehr zu sagen zu lassen. Die Jugend muss ihren Weg selber finden. Wir sind autonom. Wir brauchen keine Eltern und Älteste mehr. Und dieser Geist drang auch in die christlichen Gemeinden ein. Und deswegen haben wir auch in den christlichen Gemeinden vielfältig keinen wirklichen Respekt vor Autorität, vor den Ältesten und vor den Eltern mehr. Denk mal drüber nach, ja? Also in 2. Timotheus 3, da heißt es über diesen Zeitgeist, die endzeitliche Christenheit, den Eltern ungehorsam. Ja? Interessant. Ja? Auflösung der natürlichen Bande der Familie, das hat hineingewirkt bis in die gläubigen Kreise. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den wir an anderen Stellen feststellen können. Es ist ganz interessant, wenn wir Matthäus 24 lesen, diese Endzeitrede, wo der Herr auch über die heutige Zeit ein Stück mitspricht. Da heißt es ja in Vers 12 in Matthäus 24, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, ich denke, das muss man auf Gläubige beziehen. Ja? Denn Agape steht hier für Liebe und Agape-Liebe haben die Ungläubigen gar nicht. Ja? Es geht also darum, dass in die Gemeinde, in die gläubigen Kreise die Gesetzlosigkeit in gewisser Weise eingedrungen ist und deshalb die Liebe zum Herrn und auch zu den Geschwistern erkaltet. Kann man mal drüber nachdenken. Ich denke, das ist der Fall. Und letztlich kann man die Haltung vieler heutiger Gläubiger mit diesem bekannten Wort aus dem Buch der Richter kennzeichnen. Es war kein König in Israel, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und das macht auch Not in den Gemeinden, oder? Ja? Also wir haben eine Art Gesetzlosigkeit auch da, wenn jemand auf bestimmte Ordnungen und auf die Umsetzung bestimmter Gebote der Bibel drängt, dann wird er ganz schnell als gesetzlich bezeichnet. Ja? Ich habe dieses ehrenvolle Attribut auch schon mal bekommen. Also ich kriege es immer wieder mal angesteckt und ich trage es eigentlich ganz gern. Ja? Weil es geht nämlich, wirkliche Gesetzlichkeit bedeutet ja, dass man sich das Heil verdienen will durch das Halten von Geboten. Und das ist eine völlig verwerfliche, falsche Sache. Aber wenn man aus Liebe zu dem Herrn Jesus seinen Geboten gehorchen will, dann ist das absolut keine Gesetzlichkeit. Aber genau das wird heute als gesetzlich und eng angegriffen. Das ist in sich schon Ausdruck eines gesetzlosen Denkens. So empfinde ich das. Die Gläubigen wollen sich immer weniger wirklich durch die Bibel, durch das Wort Gottes einschränken lassen in ihrem persönlichen Leben. Das geht heute so weit, dass in evangelikalen Kreisen zum Beispiel das Zusammenleben vor der Ehe durchaus geduldet wird bei Jugendlichen. Da wird gar nicht mehr groß was gesagt. Und der andere Form, wo die Gesetzlosigkeit sich in der Gemeinde ganz deutlich ausbreitet, ist eben auch die Frage der Frau. Frauenordination, wo 1. Timotheus 2 einfach absolut gebrochen wird von vielen modernen Gemeinden, wo die Bibel ganz klar sagt, dass eine Frau nicht lehren soll und auch nicht Autorität über Männer ausüben soll. Und diese Dinge werden heute scharenweise gebrochen. Auch in den Allianzkreisen ist es ganz klar, wir wollen Pastorinnen, wir wollen mehr Leiterinnen, wir berufen mehr Frauen in den Vorstand. Na, diese Linie finden wir. Und da wird einfach gesagt, das Wort Gottes ist ungültig. Das ist eine Fessel, die werfen wir einfach ab. Und das ist Gesetzlosigkeit aus meiner Sicht. Ja, Gesetzlosigkeit bedeutet eben auch, dass Älteste immer mehr Mühe haben, zum Beispiel Gläubige zu ermahnen. Ja? Wenn man ermahnt wird, dann kann man mal sehen, was da alles so im Herzen eines Gläubigen drin ist. Dann heißt es dann, was hat denn der mir zu sagen? Der soll doch mal vor seiner eigenen Türe kehren. Ich lass mir doch nichts sagen von jemand anderem. Wir lesen aber in Jakobus 3, dass die Weisheit von oben sich etwas sagen lässt. Und in 1. Petrus 5 heißt es zum Beispiel, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ja, wie viele Gemeinden gibt es, in denen die Jugend das Diktat übernommen hat und gesagt hat, entweder wir gehen oder ihr macht, was wir wollen. Das ist auch Ausdruck dieses Geistes der Gesetzlosigkeit. Also das betrifft uns Gläubige ganz direkt. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, wir sollen in einer ganz anderen Haltung leben in dieser Welt. Und das wollen wir auch noch lesen, nämlich im Titusbrief, Titus 2, ab Vers 11. Der Geist der Gesetzlosigkeit tarnt sich damit, dass er sagt, ich habe doch Freiheit. Ich will mich doch nicht in meiner Freiheit beschneiden lassen. Und dann vergessen wir, dass der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt, zur Freiheit seid ihr berufen, aber macht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch. Wir haben keine Freiheit für das Fleisch bei Gott, sondern wir haben Freiheit für den Geist. Und das ist ein Unterschied. Ja, was lesen wir da in Titus 2, Vers 11? Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also wir sollen ganz bewusst diesem Geist der Rebellion und Gesetzlosigkeit der Ich-Herrschaft absagen. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns einmal in aller Stille überlegen, wo ist es bei mir vorhanden? Es ist auch eine Not in den Ehen und Familien. Und da kann man sich auch mal fragen, es ist natürlich schwierig für die Frauen, vom Fleisch her, wenn die Bibel sagt, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter als dem Haupt, so wie ihr euch Christus unterordnet. Und das ist zum Beispiel so eine Frage. Hat da nicht schon dieser Geist der Gesetzlosigkeit uns ein Stück geprägt, dass wir gar nicht mehr zu solcher bewussten, freiwilligen Unterordnung bereit sind? Und diese Unterordnung gilt ja nicht, dass man sagt, naja, wenn mein Mann völlig geistlich wäre und immer alles richtig machen würde, dann würde ich mich ihm schon unterordnen. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht darum, Gott hat die Männer zum Haupt gesetzt, auch wenn sie vielleicht Fehler machen oder viele Fehler machen. Es geht auch darum, zum Beispiel bei den Chefs, dass wir nicht nur den Guten uns unterordnen sollen, sondern auch den Verkehrten. Ja? Weil es eine Frage ist, dass wir Gottes Autorität in unserem Leben anerkennen. Und ich denke, das müssten vielleicht manche Gläubige auch nochmal ganz neu machen, dass sie sich ganz bewusst noch einmal Gottes Autorität komplett unterwerfen. Also für mich gehört es zu einer biblischen Bekehrung dazu, dass ich mich dem Herrschaftsanspruch des Herrn Jesus und der Autorität des großen Gottes bedingungslos unterwerfe. In der Praxis sind wir oft da am Kämpfen und laufen neben raus. Aber wenn wir nicht grundsätzlich bereit sind, die Herrschaft Gottes über unser Leben anzuerkennen, dann fehlt etwas an unserer Bekehrung. Weil das war ja genau einer der grundlegenden Elemente des sündigen Menschen, dass er gesagt hat, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen selber die Macht haben über unser Leben. Und wenn ich mich bekehrt habe, dann muss ich das abgeben. Muss ich das dem Herrn ausliefern und kapitulieren mit meiner Ego-Herrschaft. Und genau da fehlt es bei vielen Gläubigen, aus meiner Überzeugung. Ihr könnt euch selber mal prüfen und stille werden, wie weit ist dieser Geist der Gesetzlosigkeit nicht auch schon in mein Herz ein Stück eingedrungen. Und wir wollen uns davon reinigen, denn unser Herr Jesus hat uns von aller Gesetzlosigkeit erlöst. Da sollen wir nicht mehr drin weitermachen. Das heißt es ganz klar. Ja, der zweite Punkt, die zweite Geistesströmung, die massiv auch Einfluss genommen hat auf die Gemeinde, das ist der Humanismus. Auch wieder so ein Fremdwort. Humanismus, das kommt von dem lateinischen Wort für Mensch. Das ist die Menschenreligion. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist das Bekenntnis des Humanismus. Ja? Wir als gläubige Christen wissen, Gott ist das Maß aller Dinge. Und der Mensch ist berufen, dem lebendigen Gott zu dienen, sich ihm zu unterwerfen, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Er hat keine Autonomie. Er hat keinen Wert an und für sich. Ja, auch diese ganze Rede von den Menschenrechten, das ist nicht biblisch. Ja, der Mensch hat sehr wohl eine geschöpfliche Würde, aber der Mensch kann daraus aus der Bibel keine Rechte ableiten in diesem Sinn, sondern es wird, er soll die Ordnungen Gottes anerkennen und dann wird er von Gott gesegnet. Aber das ist so ein Denken, der Mensch ist sich selbst das Gesetz. Und das sehen wir, dort wo Gott abgesetzt wird, auch heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, da wird der Mensch zum Maß auch aller Dinge des Guten und des Bösen. Und was kommt dann? Dann kommt jede Menge Böses. Das ist ja klar. Wenn ich ein böses, gefallenes Geschöpf zum Maß aller Dinge mache, dann kann nur die Bosheit und die Verkehrtheit zum Gesetz werden. Die Menschheit hat dort noch einen gewissen Segen empfangen, auch die ungläubigen Menschen, wo man sich wirklich nach Gottes Ordnungen und Geboten ausgerichtet hat. Weil dann waren die Maßstäbe von Gut und Böse wenigstens von Gott gegeben. Auch wenn man sie übertreten hat, war da auch vom Gewissen her noch eine gewisse Schranke. Ja? Und heute ist es so, der Mensch entscheidet selber, was gut und böse ist. Er ist sich selbst der Maßstab und damit verlieren die Menschen jeden Halt und jeden Maßstab. Und das merken wir heute. Alles geht. Ja, für den einen ist es böse, wenn jemand einen Menschen überfällt und ihm seinen Besitz raubt und der andere sagt, ja, ich habe weniger, der hat mehr, also dann nehme ich mir das, was der hat. Ja, ist doch gut für mich. Wer entscheidet, dass das böse ist? Tja. Und so versinken die Menschen in Gesetzlosigkeit, wenn sie humanistisch denken. Aber der Humanismus, wo Gott abgesetzt wird und nicht mehr anerkannt wird, wo der Mensch der Mittelpunkt ist, der ist im Grund die prägende Kennzeichen einer ganzen Epoche gewesen. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass er mit einem Paukenschlag eingeführt wurde in der Französischen Revolution, wo man übrigens alle Götter abgesetzt hat und eine Statue der Vernunft aufgerichtet hat, die angebetet wurde. Ja. Und die Französische Revolution war eine Orgie von Blut, Grausamkeiten und Verbrechen. Und es ist interessant, das Jahrhundert, in dem der Humanismus den größten Einfluss auf der ganzen Welt hatte, war mit Sicherheit das 20. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert, anstatt dass das ein Jahrhundert wäre, wo paradiesische Zustände geschaffen wurden und Friede und Gerechtigkeit und Vernunft über alles regiert, im 20. Jahrhundert gab es die schlimmsten Gräuel, die schlimmsten Zerstörungen, die meisten Todesopfer in der ganzen Geschichte der Menschheit. So viel zu der Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu erlösen. Er kann es nicht, weil er böse und gefallen ist. Aber das Glaubensbekenntnis des Humanismus ist, der Mensch ist im Kern gut. Der Mensch ist höchstens beeinträchtigt, hauptsächlich durch die Gesellschaftsverhältnisse. Und wenn man ihn sich frei entfalten lässt, dann kommt irgendwann das Paradies auf Erden. Der Humanismus ist auch ein Evolutionsglaube. Die Humanisten glauben, dass die Menschen sich allmählich moralisch immer höher entwickeln können, bis sie letztlich auf einem gottähnlichen oder gottgleichen Stand angekommen sind. Und letztlich glaubt der Humanismus, der Mensch ist Gott. Dazu möchte ich auch noch mal was lesen, und zwar eine Stelle aus dem 2. Thessalonicher 2, die wir, denke ich, gut kennen. Da ist die Rede von dem Menschen der Sünde, von dem Antichristen, der ja die Verkörperung aller Bosheit und Gesetzlosigkeit der Menschheit sein wird. Der Mensch der Sünde muss geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das Kernbekenntnis des Humanismus lautet, der Mensch ist Gott. Betet ihn an. Ja? Und das tun die Menschen zu ihrem eigenen Verderben. Ja, was hat es mit der Gemeinde zu tun? Gibt es da auch so etwas wie humanistische Einflüsse? Ich fürchte, das gibt es sehr wohl. Davon angefangen, dass zum Beispiel mit Willow Creek, mit dieser ganzen Gemeindewachstumsbewegung, im Grund auch die Philosophie in die Gemeinde eingeführt wurde, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und zwar der Unbekehrte, der sogenannte kirchenferne Sucher ist das Maß aller Dinge, auf den zum Beispiel die Gottesdienste, die Gemeindegestaltung, die Gemeindeorganisation, alles muss ausgerichtet werden auf den Menschen. Der Mensch muss sich wohlfühlen. frühere Generationen von Gläubigen waren der Überzeugung, dass Gott das Maß aller Dinge ist und dass auch die Gemeinde und der Gottesdienst bestimmt sein müssen von einer möglichst getreuen Ausrichtung auf den Herrn und sein Wort. Und das ist auch der biblisch richtige Standpunkt. Aber heute heißt es, der Mensch muss sich wohlfühlen. Wir müssen es dem Menschen möglichst einfach machen, müssen dem Menschen es möglichst schön machen. Dann ist eine Gemeinde richtig. Und Gott wird abgesetzt im Endeffekt mit seinen Ansprüchen an die Gemeinde. Und das ist genau humanistisches Denken. Es wird heute viel davon geredet, dass der Mensch sich selbst entfalten soll in der Gemeinde. Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich mich entfalten? Ich will dorthin gehen, wo es mir am besten gefällt und ich mich am wohlsten fühle. Ja, das ist alles menschliches Denken. Das ist nicht geistlich. Ja, wenn ich eine Gemeinde suche nach geistlichen Maßstäben, dann suche ich eine Gemeinde, in der das Wort Gottes treu verkündigt und auch ausgelebt wird. Und wenn ich wirklich geistlich bin, dann suche ich eine Gemeinde, wo die Predigt auch mich überführt und trifft und tadelt und ermahnt. Ja? Dann sage ich nicht, oh, ich freue mich, da kommen immer so positive Botschaften, da kann ich so viel Freude tanken, ja? Sondern ich bin froh, wenn ich auch von Sünde überführt werde und wenn das Wort noch so gepredigt wird, dass das zweischneidige Schwert schneiden kann. Hebräer 4, Vers 12. Aber wer fragt schon nach einer solchen Gemeinde heute? Ja? Der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Das ist Humanismus. Ein weiterer ganz gefährlicher Einfluss des Humanismus auf die christliche Gemeinde besteht durch die Seelsorge. Die sogenannte Seelsorge, das finden wir auch nicht in der Bibel, dieses Wort. Wir finden Ermahnung, Trost, Ermutigung. Die Seelsorge, die eben immer mehr im 20. Jahrhundert geprägt wurde von humanistischer Psychologie. Das ist auch wieder so ein Ausdruck der Professionalisierung des akademischen Intellektualismus. Ja, man kann doch heute nicht einfach von der Bibel Seelsorge machen. Man muss doch den neuesten Stand der Wissenschaft mit hineinbringen. Und was ist die Wissenschaft? Das ist humanistische Psychologie, die von einem völlig falschen Standpunkt ausgeht, die völlig in die Irre führt, weil ihre Grundvoraussetzung ist, der Mensch ist im Kern gut. Und ich muss lediglich die Selbstheilungskräfte des Menschen aktivieren und stimulieren, dann wird schon alles in Ordnung kommen. Ja? Und das sind dann diese Dinge, humanistische Psychologie in der Gemeinde bedeutet, dass der Mensch in die Irre geführt wird durch eine tödliche Irrlehre. Dass er letztlich sagt, ich muss mich doch selber entfalten, ich muss meine Bedürfnisse wahrnehmen, ich muss mich auch mal durchsetzen. So wird zum Beispiel dann Ehepaarseelsorge betrieben. Und ich habe von einem Bruder gehört, er kannte praktisch 7 Ehepaare, die in einer humanistisch orientierten sogenannten christlichen Ehepaarberatung waren. Und am Ende sind alle 7 Ehepaare gingen in die Scheidung und die Ehen zerbrachen. Und das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder, weil in dieser Eheberatung wird nicht gesagt, gib dein Eigenleben in den Tod, akzeptiere deinen Ehepartner von Gott, segne ihn, gib du ihm Liebe, anstatt dass du andauernd Liebe erwartest. Sowas hört man da nicht, ja? Sondern man hört ja, die Ursache ist, du bist verletzt worden, deine Eltern waren böse zu dir, du hast ein Recht, deine kranke Seele zu pflegen und du hast ein Recht, dich selber zu verwirklichen. Setz dich doch auch mal durch in der Ehe. Du musst auch auf deine Bedürfnisse hören. Ja, und dann lass mal 2 Egoisten aufeinander los, die alle für ihre Bedürfnisse kämpfen. Ja? Da geht jede Ehe kaputt. Also das ist ein teuflischer, ein falscher Geist, der hier in die Gemeinde hineinkommt, der letztlich den Menschen auf den Thron setzt, Gott entthront und sagt, der Mensch mit seinen Bedürfnissen muss sich entfalten können in der Gemeinde. Ja? Und wir sagen, er muss abnehmen, ich muss abnehmen, er muss immer größer werden in meinem Leben. Mein Eigenleben muss immer mehr in den Tod kommen. Und der Herr Jesus soll immer mehr Raum in meinem Leben haben. Und das bedeutet Leid, Kreuz, Tod, Tod für das Eigenleben. Sind wir da überhaupt noch bereit dazu? Glauben wir das noch, was der Herr Jesus sagt, in allem Ernst, was in Matthäus 16 steht? Ich lese es nochmal für uns. Bedingungen der Nachfolge. Das ist nämlich genau das geistliche Gegengift und die geistliche Kur für dieses humanistische Denken, das wir immer stärker in unseren Gemeinden und in unseren eigenen Köpfen auch ein Stück weit haben. Matthäus 16, Vers 24, ich denke, wir kennen das alle. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Also die modernen Psychologen sagen, steh jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selbst, wie toll du bist. Ja, amerikanische Ratschläge aus sogenannten christlichen Büchern. Ja. Und der Herr Jesus sagt, verleugne dich selbst. Sag dir jeden Morgen, ich kenne den alten Rudolf nicht mehr. Das heißt es nämlich. Ja. Der ist im Tod, der ist gestorben mit Christus. Der Herr Jesus mit seiner Auferstehungsleben soll in mir zum Zuge kommen, nicht mein Ego. Na, das ist ganz schön hart, ganz schön unbarmherzig, oder? Gegen unser Fleisch. Verdient unser Fleisch Unbarmherzigkeit und den Tod? Oder ist es vielleicht doch gut und sollte gefördert werden? Denkt mal drüber nach. Wie seht ihr das? Könnt ihr wirklich das bejahen, was der Apostel Paulus gesagt hat? Ich weiß, in mir selbst, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Oder denken wir doch, dass wir manches Gute in unserem Fleisch haben? Das wäre Humanismus. Ne? So subtil kommt der in unser Denken rein. Also der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, ich darf ganz bewusst bekennen, mein Fleisch, mein Eigenleben, mein egoistisches, sündiges, rebellisches Eigenleben ist mit Christus gestorben, begraben und ich bin auferweckt zu einem neuen Leben im Geist, in der Kraft der Auferstehung. Aber die Voraussetzung für die Kraft der Auferstehung ist, dass ich mein altes Leben in den Tod gebe. Und genau da hapert es bei ganz vielen Gläubigen. Und dann wundert man sich, dass alles nicht so läuft, wie die Verheißungen der Bibel es sagen. Aber wenn ich den Voraussetzungen nicht entspreche, kann ich von Gott auch nicht erwarten, dass er seinen Segen so schenkt, wie er es eigentlich möchte. Ja? Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und da steht interessanterweise Psyche, ich würde das übersetzen, wer sein seelisches Eigenleben retten will. Ja, das Wort für Seele im Griechischen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein seelisches Eigenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das ist eigentlich die Antwort der Bibel auf den Humanismus. Ja? Der Humanismus meint, wir können als Menschen die menschlichen Verhältnisse immer besser machen, die gesellschaftlichen Verhältnisse immer besser machen. Der Mensch hat die Kraft dazu, das Gute zu verwirklichen. Das steckt übrigens auch hinter der Parole, die Gemeinde soll die Welt verbessern. Ja? Wir sollen die UNO-Millenniumsziele, Bekämpfung der Armut unterstützen. Das ist humanistisches Denken. Und wir müssen das ganz bewusst sagen, nein, das geht nicht. Das ist widergöttlich, das ist sogar antichristlich. Der Antichrist ist der Humanist in Person. Der den Menschen vergottet und in den Mittelpunkt stellt. Und da müssen wir ganz arg aufpassen. Dort, wo solche Strömungen sind, das ist ein antichristlicher Geist. Ja, und dann müssen wir einfach auch nochmal auf eine besondere Form des Humanismus eingehen, und das ist eben der Feminismus. Wir haben das auch vorher gehört, lasst uns ihre Bande abwerfen, ihre Ketten zerreißen. Und das ist eine ganz subtile Form der Verführung, dass auch in christlichen Kreisen immer mehr diese Meinung durchkommt, ja, eigentlich war der Apostel Paulus ja ein Frauenfeind, ja, eigentlich war das ja irgendwo der damaligen Kultur geschuldet, dass die Frauen da schweigen sollen, dass sie sich unterordnen sollen, dass sie nicht lehren und predigen dürfen. Heute wissen wir doch, dass Gott den Frauen genauso Gaben gegeben hat. Und wenn sie eine Gabe haben, dann können sie es doch auch ausüben. Ja? So wird heute argumentiert. Ja, es gab eine Frau von Willow Creek, die hat ein Buch geschrieben, wo sie gesagt hat, wir müssen das endlich als Sünde erkennen als Frauen, dass wir unsere Gaben so unter den Scheffel gestellt haben und nicht in der Gemeinde offensiv ausgeübt haben. Ja, das ist die Nancy Beach, die ist leitende Pastorin, Predigerin, Lehrerin und alles Mögliche in Willow Creek. Ja? Tja, was gilt jetzt? Gelten die Ordnungen Gottes noch? Ist es Gottes guter Ratschluss, dass Gott den Mann als Haupt gesetzt hat und die Frau in eine Stellung der Unterordnung, des Gehilfenseins, des Dienens gebracht hat? Oder ist es was Böses? Und da müssen wir vielleicht mal uns fragen, die Männer vielleicht sogar genauso wie die Schwestern, haben wir nicht auch schon etwas von diesem feministischen Zeitgeist aufgenommen? Können wir wirklich von Herzen sagen, Gottes Ordnung für die Ehe, für die Gemeinde ist gut. Ich bejahe sie als Frau, ich bejahe sie als Mann. Wir haben heute, denke ich, auch manche feministisch angekränkelte Brüder, die im Grunde auch ihr Hauptsein nicht mehr wirklich ernst nehmen und die auch feministisch denken. Das hat also nicht nur was mit den Schwestern zu tun. Aber dieser Gedanke, ja eigentlich müssen wir diese alten Ketten abwerfen, der wird immer weiter vordringen. Ja? Bei der Allianz ist es schon voll im Kommen und es gibt eben auch früher bibeltreu geprägte Kreise, wo das jetzt auch immer mehr im Kommen ist. Und wenn wir wirklich den Herrn lieb haben, wenn wir wirklich wissen, dass Gottes Ordnungen gerecht, gut und vollkommen sind, dann müssen wir diesen Geist aktiv bekämpfen. Und ich denke, jede Schwester und auch die Männer, wir müssen diesem Geist des Feminismus bewusst absagen und uns ganz bewusst noch einmal zu einer tieferen Bejahung von Gottes Ordnungen durchringen. Ich glaube, das ist wichtig. Auch weil dieser feministische Geist uns noch manche Dinge in der Zukunft bescheren wird. Ja? Ich erinnere daran, die Isabel war eine Prophetin, die die Knechte des Herrn gelehrt hat. Ja? Also genaue Umkehrung von dem, was eben in 1. Timotheus 2 von Gottes Wort gesagt wird. Also dieser feministische Zeitgeist, er dringt überall ein, wenn wir ihm nicht bewusst Widerstand entgegensetzen und bewusst das auch ja, ein Stück wirklich dem Absagen. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle bis hinein in Dinge, dass es eben die Frage ist, wie kleide ich mich weiblich, dass es eine Frage ist, wie verhalte ich mich fraulich. Ja, auch solche Dinge, wir merken, dass der Feminismus da in verschiedenster Richtung eingedrungen ist und man muss sich einfach fragen, was ist Gottes Weg und Gottes Wille, dass ich als Frau ganz bewusst die Schöpfungsordnung Gottes, die Gemeindeordnung Gottes bezeuge, auch mit meinem Leben. Ja, dann kommt der dritte Punkt. Auflösung der Wahrheit. Mystizismus. Wir erinnern uns an die Aussage des abgeklärten Zynikers Pilatus. Er begegnete dem Herrn Jesus, der göttlichen Wahrheit in Person. Und was sagt er? Was ist Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Nun, als Politiker ist er sicher schon so oft belogen worden und hat selber schon so oft gelogen, dass er wirklich diese zynische Frage ernst gemeint hat. Ja? Er war wahrscheinlich an einem Punkt, wie viele andere vielleicht auch, die gesagt haben, es gibt doch gar keine Wahrheit. Jeder sieht die Dinge anders. Ja? Im Grund wirst du so oft belogen, kannst du gleich bleiben lassen. Heute haben wir eben eine postmoderne Stimmung in der Welt. Ich habe das vorher kurz erwähnt. Die Moderne hat einen völlig unbiblischen Glauben an den menschlichen Verstand und die menschliche Vernunft und die Fähigkeiten der Wissenschaft gehabt. Ja? Ich muss schmunzeln manchmal, wenn ich dran denke, in den 60er Jahren, da gab es die sogenannten Zukunftsforscher, Wissenschaftler angebliche, die sich ausgerechnet haben, was wird die Menschheit alles für Fortschritte haben bis zum Jahr 2000. Ja? Da wurde dann gesagt, ja, durch die Atomkraft werden wir so eine Energiefülle haben, dass der Mensch nichts mehr arbeiten muss. Alle Menschen werden überreich zu essen haben. Wir werden die Ozeane zu irgendwelchen Produktionsstätten für Nahrung und Energie machen. Und die Menschheit wird im Überfluss leben im Jahr 2000. Es wird alles ganz herrlich sein. Das ist ganz interessant, diese ganze Zunft und Wissenschaft ist dann in den 70er, 80er Jahren ganz klaglos eingegangen. Alle ihre Voraussagen sind natürlich völlig nichtig gewesen. Und die Menschen haben gelernt, oh, die Wissenschaft kann doch nicht alles. Ja? Das hätten wir ihnen als gläubige Christen gleich sagen können. Ja? Also es muss ja klar sein, als gläubige Christen sind wir nicht wissenschaftsgläubig. Ich hoffe, wir sind es wirklich nicht. Ja? Der armselige Menschenverstand, die Weisheit des Menschen ist vor Gott nichtig. Wenn es Gott dem Menschen erlaubt, einige Naturgesetze aus seiner großartigen Schöpfung zu erfassen, dann dürfen wir da dankbar sein. Wir können das auch studieren. Aber wir müssen uns über die Grenzen des menschlichen Verstandes und der menschlichen Wissenschaft ganz klar sein. In der Schöpfung schon weiß er fast nichts. Ich finde es immer so schön, ja? Atom heißt ja Atomos, das Unteilbare, das kleinste Teilchen, das man nicht mehr weiter teilen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber ich glaube, die haben inzwischen etwa 200 Teile gefunden, die zum Atom, zu diesem unteilbaren Teil dazugehören. Und je weiter sie forschen, desto weiter kommen sie in die Irre und wissen nicht mehr weiter. Ist es jetzt ein Teilchen, ist es jetzt eine Welle? Weil sie einfach Gottes Schöpfung nicht ergreifen können mit ihrem armseligen Verstand. Also wir dürfen die Wissenschaft nicht überschätzen. Und ein gläubiger Christ hat es, denke ich, nie getan. Aber auf die Selbstüberschätzung der Wissenschaft, wir können alles erkennen, wir können alles umgestalten, folgte eine Strömung der grundsätzlichen Skepsis. Ja, wir wissen eigentlich gar nichts. Ja? Ob dieses Pult eigentlich wirklich da ist oder ob ich mir das nur einbilde, wer kann mir das sagen? Ja? Ich sage immer, wenn du den Kopf dran anhaust, dann solltest du eigentlich wissen, dass das Pult außerhalb von dir existiert. Ja? Aber es ist diese traurige philosophische Gedanken, ja, diese ganze Welt ist eigentlich nur Einbildung. Das sind wir übrigens beim Hinduismus. Die sagen das. Ja? Die ganze Welt ist Maya, ist Illusion. Und dann kommt man zu einem absoluten Wahrheitsskepsis, wo man sagt, jeder sieht die Welt anders, niemand kann dem anderen irgendeine Wahrheit aufzwingen, alle Wahrheit ist relativ. Ja? Und da wird es jetzt ernst. Weil dort, wo wir durchaus zugestehen, dass die menschliche Wahrheit, das, was Menschen herausfinden können, überall nur relativ und begrenzt ist, müssen wir einfach daran festhalten, es gibt eine absolute Wahrheit. Eine höhere Wahrheit als das, was Menschen ergründen können mit ihrem Verstand. Und diese Wahrheit ist uns in der Heiligen Schrift gegeben. Das ist eigentlich die Grundlage des biblischen Glaubens, dass Gott auf übernatürliche Weise durch seinen Geist, sein Wort, die Botschaft, die er den Menschen ausrichten wollte, durch heilige, inspirierte Menschen hat niederschreiben lassen und dass wir in der Bibel eine höhere Wahrheit haben als alles Menschen. Und genau da versucht der Feind natürlich schon lange über die Bibelkritik, das herunterzuziehen, dass die Bibel eben nur Menschenwort sei und nicht Gottes Wort. An dieser Frage entscheidet sich Leben oder Tod. Ich glaube nicht, dass jemand, der an die Bibelkritik glaubt, ewiges Leben hat. Ja? Ich glaube, dass das ganz klar ist, wenn wir wirklich den Heiligen Geist empfangen haben, dann bezeugt uns der Geist Gottes, dass das, was in der Bibel steht, das heilige Wort Gottes ist und kein Menschenwort. Dass es irrtumslos und wahr ist, eine höhere Wahrheit, an der wir unser ganzes Leben ausrichten, auf die wir unser Leben aufbauen und für die wir unser Leben auch lassen dürfen, wenn es nötig ist. Ja? Das war immer schon der wahre Glaube der biblischen Gemeinde. Und heute kommt aber auch eben über die Theologie, über die ganzen Bibelseminare und Akademien dieses postmoderne Denken mit in die christlichen Kreise hinein. Die Bibel ist nur eine Geschichte, man kann die Bibel so oder so deuten, so genau weiß man eh nicht, was drin steht. Und dann versinkt alles im Relativismus. Und in dem Moment, wo man Gottes Wort preisgibt, dann wird natürlich der Mensch auch da wieder zum Maß aller Dinge. Und auf der anderen Seite fängt man an, auf die Mystik einzugehen. Das ist immer ganz interessant. Die letzten ökumenischen, bibelkritischen Aktivisten der Emerging Church, sie sind sehr, sehr offen für die Stimme Gottes in Anführungsstrichen in ihrem Innersten, für Mystik und mystische Erlebnisse. Das schließt sich ganz offensichtlich nicht aus. Eine krankhafte Vernunftkritik an der Heiligen Schrift. Und auf der anderen Seite hört man auf die Stimme von Dämonen, die sich als die Stimme Gottes ausgeben im Inneren. Das ist ja auch dieses Geheimnis von diesen Sarah Young Büchern, die leider eine so erschreckende Ausbreitung finden unter christlichen Lesern, dass da im Grunde ein falscher Jesus zu dieser Frau gesprochen hat und ihr angeblich irgendwelche Botschaften weitergegeben hat. Und dieser falsche Jesus spricht in der Ich-Form und das gibt sie weiter an die Leserinnen und Leser. Und letztlich sind es betrügerische und schreckliche Botschaften aus der Finsternis. Aber das nimmt man als Reden Gottes an. Die Bibel verwirft man. Aber das, diese mystischen Eingebungen, irgendwelche Erscheinungen von falschen Jesusen, das nimmt man an. Wir haben das damals in der Charismatik bei dem sogenannten Seelsorgeseminar eingetrichtert bekommen. Das ist eine der schlimmsten Rezepte für dämonische Irreführung. Die haben uns gesagt, sei ganz still, schalte deinen Verstand aus und horche in dich hinein und das, was dann kommt, das schreib auf, das ist die Stimme Gottes für dich. Da kam bei mir zum Teil so ein Blödsinn raus, dass ich mir damals als Charismatiker noch gesagt habe, das kann es nicht sein. Finger weg davon. Ja? Aber andere kommen unter diese Macht und dann fangen sie plötzlich an, gesteuert zu werden von dem Diktat von inneren Stimmen. Die Bibel spielt dann keine Rolle mehr, sondern ich bin direkt von Gott geleitet. Gott sagt mir das jetzt. Ja? Und so sehen wir, dass eben die Auflösung der biblischen Wahrheit und ein ganz primitiver spiritistischer Götzendienst der Mystik, des Hören auf Geister, auf Stimmen, die Versenkung vor irgendwelchen Ikonen bei Kerzenschein, das passt wunderbar zusammen. Das geht zusammen und es führt beides weg von dem Herrn, weg von dem biblischen Glauben, letztlich hin zu dem Irrglauben der Ökumene, der Hure Babylon. Und da müssen wir eben ganz wachsam sein, dass diese Dinge auch im Ansatz nicht in unsere Kreise kommen. Und das gilt natürlich ganz besonders, dass wir auch ringen müssen um unsere jungen Leute. Der Feind versucht besonders eben auch die Jugendlichen aus bibeltreuen christlichen Gemeinden ein Stück abzuziehen in diese falsche Religion, ihnen das Wort Gottes ein Stück zu entfremden. Das fängt an bei den falschen Bibelübertragungen, die Menschenworte und nicht mehr Gottes Wort bringen. Und es geht eben weiter durch die Einführung von Bibelkritik auf der einen Seite und dann aber Mystik und Meditation auf der anderen Seite. Ja? Also dort, wo zum Beispiel auch in dem Marburger Bibelseminar Gesellschaftstransformation und Bibelkritik und ökumenische Irrlehren gelehrt werden, dann gibt es dort auch einen Kurs Hören auf Gott und Mystik. Und das wird propagiert. Ja? Und genau diese zweiseitige Angriff des Feindes auf die biblische Wahrheit, das müssen wir kontern. Da müssen wir ganz entschlossen widerstehen und auch daran arbeiten, dass auch die jungen Menschen zu einer klaren Bekehrung und Wiedergeburt kommen und dass sie verstehen, dass Gottes Wahrheit das höchste Gut ist in unserem Leben, das wir zu bewahren haben. Und dass sich daran unser ganzes Leben entscheidet, ob ich an der Bibel als dem Wort Gottes festhalte und mein ganzes Leben darauf ausrichte, oder ob ich anfange, die Bibel zu relativieren und mich nach anderen Stimmen auszurichten. Ja, das sind so diese drei Fronten, die ich mal besonders herausheben wollte. Es gibt sicher noch mehr Punkte, wo der Zeitgeist die Gemeinden angreift, wo wir zum Widerstand aufgefordert sind. Aber ich denke, das sind so die wichtigsten. Und ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite ganz klar geistlich widerstehen. Wir dürfen dem Einfluss dieser Zeitgeistströmungen in unseren Gemeinden, in unserem Denken keinen Raum geben. Was da ganz wichtig ist, das möchte ich auch mal sagen, dass wir ganz bewusst und freiwillig ein Stück wachsam sind. Was lesen wir? Ich sage es immer wieder, ich sage es auch heute, 80-90% der Bücher aus evangelikalen Verlagen wie Brunnen, Hensler, Brockhaus, wie sie auch alle heißen, sind untauglich bis verführerisch, sind von falschem Geist, auch vom Zeitgeist geprägt und führen die Gläubigen weg von einer einfältigen Christusnachfolge. Es ist sehr traurig, aber das Allermeiste, was aus Amerika kommt, ja, ob das jetzt ein Max Lucado ist oder eine Joyce Meyer, das ist schlicht und einfach Verführung. Es macht den Glauben kaputt, anstatt ihn zu stärken. Und wir müssen so aufpassen, das gilt natürlich auch, wo wir wenn man überhaupt das Internet nutzt, wo man da auch Quellen sucht, da findet man in der Regel alle möglichen Verführungen angeboten, ja. Es ist gut und wichtig, dass es vielleicht ab und zu da auch noch eine klarstehende Stimme drunter gibt. Aber ganz klar ist, wir müssen da ganz, ganz vorsichtig sein, was in diesem Markt der Möglichkeiten alles angeboten wird, ist in vielfältiger Weise vergiftet und gefährlich. Also wir müssen widerstehen, wir müssen diesen Einflüssen auch ein Stück einfach die Tür verschließen, persönlich und auch als Gemeinden. Auch als Gemeinde sollten man zum Beispiel Geschwister vielleicht ihre Ältesten fragen, du, ich will da das und das Buch kaufen, hat mir jemand empfohlen, was hältst denn du davon? Anstatt es einfach zu kaufen und heimlich zu lesen und vielleicht noch an 10 andere in der Gemeinde weiterzugeben, bis man plötzlich merkt, das ist ja ein Verführungsbuch. Wisst ihr, so laufen ja die Einflüsse in der Praxis. Oder dann kommt irgendjemand ganz begeistert von irgendeinem Seminar zurück und fängt an, CDs zu verteilen, du, den Vortrag musst du mal hören, ja? Und dann merkt man plötzlich, das ist ein Erzpfingstler, der den gehalten hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir neu lernen dürfen, unser Denken an Wort Gottes auszurichten und unser Leben. Ich möchte dazu nochmal Römer 12 lesen. Und dann wollen wir auch bald zum Schluss kommen. Römer 12, Vers 1 und 2. Das gilt auch für diese Fragestellung aus meiner Sicht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie kann ich diesen Zeitgeistströmungen wirksam entgegenstehen? Indem ich mich dem Herrn bedingungslos hingebe und ausliefere. Das ist eigentlich etwas Selbstverständliches. Das sollte bei der Bekehrung geschehen sein und es sollte eigentlich jeden Tag erneuert werden. Aber wir kommen sehr leicht dazu, wenn wir vielleicht auch das Ruder unseres Lebens bei der Bekehrung aus der Hand gelegt haben, es dann heimlich doch wieder in die Hand zu nehmen und selber mitzusteuern, oder? Ich fürchte, das ist ein Problem. Und da müssen wir wieder neu uns dem Herrn ausliefern und wirklich auch wissen, ich bin sein bluterkauftes Eigentum. Ich bin mit Christus gestorben, begraben und dann auch auferweckt und in die himmlischen Regionen versetzt. Ja, und dann trachte ich nicht mehr nach dem, was auf Erden ist, das sind nämlich diese Zeitgeisteinflüsse, sondern ich trachte nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Kolosser 3. Lasst uns da wachsam sein. Und das bedeutet auch, dass unser Denken geprägt werden sollte, immer mehr vom heiligen Wort Gottes. Dass wir immer mehr die ganzen Bereiche unseres Lebens dem Herrn ausliefern und auch beten, dass der Herr uns zeigt, wie wir diese Lebensbereiche nach seinem guten Wort ausleben sollen. Wie wir ihm dienen können und wie wir uns eben ganz bewusst gegen den Strom ausrichten können. Und wisst ihr, zu solch einem Schwimmen gegen den Strom, da brauchen wir Kraft und Zielklarheit. Wir müssen wissen, was ist Gottes Weg, den sein Wort uns weist. Und wir brauchen die Kraft des auferstandenen Christus, um diesen Weg gegen den Strom gehen zu können. Da möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir wirklich gegen den Strom schwimmen, dass wir diesen Zeitgeisteinflüssen widerstehen, dass unser Denken und unsere Herzensgesinnung erneuert wird durch die Beschäftigung mit Gottes Wort, sodass wir mitten in dieser verkehrten Welt so leben, wie es der Wille Gottes für uns ist. Möge der Herr uns da Kraft dazu schenken. Amen. Ich will noch mit uns beten, wollen wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir dafür. Wir haben am Anfang lesen dürfen, dass wir in dir zur Fülle gebracht sind, dass du alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in dir hast und dass wir in dir volle Genüge haben. Herr Jesus, und doch wissen wir und erkennen wir, dass wir von den vielfältigen Einflüssen des Zeitgeistes nicht völlig frei sind. Wir haben unser Fleisch an uns, das sich nach dem Zeitgeist orientieren will, diese Begierden und Lüste zur Selbstverwirklichung. Bitte schenk uns neue Gnade, dass wir bewusst auch unser Eigenleben in den Tod geben, dass wir es ausliefern, die Dinge, die, wo wir noch selber auch auf eine humanistische und verkehrte Weise ordnen wollten in unserem Leben. Dass wir doch wirklich Gnade finden, uns dir tiefer zur Verfügung zu stellen und auch diese wunderbare Gemeinschaft erfahren dürfen. In der Kraft deines Kreuzestodes und deiner Auferstehung das Fleisch zu überwinden und dem Geist gemäß zu leben und zu dienen und zu wandeln. Dass du unser Denken erneuerst, auch durch die Beschäftigung mit deinem Wort, dass wir lernen, biblisch und göttlich zu denken und nicht mehr menschlich. Und dass du uns Gnade gibst, dass wir mitten durch diese antichristlichen Geistesströmungen hindurch an dir und deiner Wahrheit festhalten können. Du willst uns beistehen, du gibst uns den Sieg und dich wollen wir rühmen und preisen. Amen.